Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Relativ ekstatisch zu damals im Borussia Park am 19. Mai 2011. 10 Jahre ist es her, dass dieses Tor gefallen ist, das ihr gerade gehört habt, unterlegt von vielen Schreien. Gekreische war vorher auch dabei und natürlich dann der wirklich unbändigen Ekstase. Ich glaube, da kann man auch mal alle Wörter rauspacken, mit denen man sonst übertreibt. Das war ein Tor, wie es der Borussia Park noch nicht erlebt hatte und ja, in der Form vielleicht auch nie mehr erleben wird, denn es war ein Tor, das eine unglaubliche Bedeutung hatte für die weitere Entwicklung des Vereins. Und nicht nur darüber wollen wir, Yannick Sorgatz, das bin ich, und Carsten Kellermann, mein Kollege, heute sprechen, sondern auch, wie es dazu gekommen ist, dass Borussia Mönchengladbach sich gerettet hat in der Relegation 2011. Hallo Carsten.
Ja, hi.
Weil man wäre es noch förmlich.
Ja, genau. Hallo. Ja, begrüßen muss er immer noch sein. Gruß nach Düsseldorf. Wir sitzen ja nach wie vor Pandemie entsprechend in verschiedenen Städten und nutzen technische Fazilitäten, um diesen Podcast aufzunehmen. Ja, ich meine, ich glaube, dass tatsächlich diese eingespielte Szene alles sagt, was damals einfach an Emotionen im Borussia-Park war. Und ich würde sogar sagen, es war für den Borussia-Park selber, für das Stadion, der wichtigste Moment, weil er an diesem Tag als Stadion tatsächlich geboren wurde. Denn klar, es gab einige Jahre vorher das Kulauti-Tor, auch schwer bejubelt. Aber ich glaube, so diese ganze Dimension dieses einen Tores, dieses Momentes, dieses Tores, über das wir ja im Detail auch in diesem Podcast noch intensiv sprechen werden, kann man ja kaum erfassen oder kaum beschreiben, weil es ganz einfach so viel losgetreten hat. Und zwar weitaus mehr als nur dieses Ergebnis, diesen 1-0-Sieg in der Nachspielzeit, der hier ja dann bildlich oder tonlich festgehalten wurde. Und ich weiß noch, es war wirklich, ja, man muss sagen, es war wie so eine Eruption, die da durch das Stadion ging. Martin Stranzl hat jetzt im Interview im Fohlenecho gesagt, das war, man hat die ganzen Vibrationen bis auf den Platz runtergemerkt. Und ich glaube, dass es vor allem erstmal in diesem Moment tatsächlich auch eine Geburtsstunde des Borussia-Parks war.
Ja, und es war sportlich die Wiedergeburt oder der Weg zur Wiedergeburt des Vereins. Nur, wenn wir es jetzt ganz drastisch ausdrücken, wenn wiedergeboren wird, muss ja auch erstmal gestorben werden, sportlich. Das passierte bei Borussia in dieser Saison mehrmals. Und wir wollen mal zurückspringen, bevor wir dann uns wieder hinarbeiten zu jenem 19. Mai, zum 13. Februar 2011. Es war der Tag, an dem Michael Fronzek entlassen wurde. Was sind deine Erinnerungen an diesen Sonntag nach einer Niederlage beim FC St. Pauli? Du hast gearbeitet, also, nehme ich an. Ich habe ja noch nicht gearbeitet.
Tatsächlich hatte ich frei an dem Sonntag.
Was?
Nein, an dem Sonntag nicht. An dem Spieltag hatte ich frei. Ja, ich glaube, man muss tatsächlich eine Woche vorher noch schauen, wenn man so diese Geschichte erfassen will, was da passiert ist. Borussia hatte sich ja im Dezember trotz der extrem miesen und schlechten Hinrunde entschieden, mit Michael Fronzek weiterzumachen. Es gab dann ja auch diese beiden Auswärtssiege bei Eintracht Frankfurt und vorher beim 1. FC Nürnberg. Und Gladbach führte dann ja tatsächlich zwischenzeitlich 1-3 gegen Leverkusen verloren. Im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart 2-0 zur Pause, hatte ein richtig gutes Spiel gemacht. Und eigentlich sah es so aus, als wenn dieses Spiel gewonnen werden sollte. Und dann hat der VfB ja dieses Spiel noch gedreht, hat 3-2 gewonnen. Und das ist im Prinzip die Vorgeschichte der Entlassung von Michael Fronzek, weil so wie dieses Spiel gelaufen ist, dieser totale Zusammenbruch in der zweiten Halbzeit, dann noch der Platzverweis am Ende für Juan Arango, später dann eben dieses 1:3 St. Pauli gegen zwei direkte Konkurrenten verloren. Das hat Max Eberl damals auch gesagt, in der Begründung, sich von Fronzek dann doch zu trennen. Ja, und St. Pauli, Gladbach führte, Gladbach bekam eine rote Karte, Gladbach ging dann unter und irgendwie, ich habe es öfter mal so genannt, taumelte wie so ein Zombie durch die Saison. Und ich glaube, da war einfach auch nichts anderes mehr möglich, als diesen allerletzten Joker zu ziehen, den neuen Trainer. Und wir haben auch gleich nach dem Spiel, habe ich vor einem Tag einen Kommentar geschrieben, dass da jetzt definitiv gehandelt werden muss. Eberl hat es nochmal versucht mit Fronzek, hatte gesagt, er muss sich irgendwo neu erfinden. Wie gesagt, diese beiden Siege, insbesondere der in Frankfurt, darf man ja nicht unterschätzen. Man kennt ja den Weg der Frankfurter dann in der Saison, der ja mitentscheidend war für Gladbachs Rettung. Aber damals war klar, Fronzek wird gehen und dann kam eben die Frage, wer kommt?
Und wenn wir aufs Stuttgart-Spiel nochmal zu sprechen kommen, was man da im Kopf haben muss, Stuttgart war vorletzter, punktgleich mit Borussia. Also es war nicht, dass der VfB da oben rumschwirrt, es war ein richtiges Abstiegsduell und dann natürlich besonders fatal. Ja, und die Tabelle nach diesem St. Pauli-Spiel sah folgendermaßen aus. Borussia hatte 16 Punkte nach 22 Spielen, Stuttgart als vorletzter 19 und dann der 16. Kaiserslautern 23, der 15. Wolfsburg auch 23. Also das war die Hypothek, mit der dann der Trainerwechsel standfand. 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, 12 Spieltage vor Saisonende. Ja, und es kam der Mann, der dann kam und lange blieb, Lucien Favre. Hattest du den damals in irgendeiner Form vorab auf dem Zettel? Ich meine, es war ja irgendwie absehbar, dass es zu so einem Trainerwechsel mal kommen könnte in der Saison. Und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass Lucien Favre da herumschwirrte, besonders.
Also es war tatsächlich so, dass wir ihn schon mit im Reigen derer hatten, die Trainer werden konnten. Es war ja so ein bisschen bekannt, dass Max Eberl in die Richtung sich schon mal unterhalten hatte. Er hat das ja auch später dann nochmal explizit erzählt, auch jetzt zuletzt nochmal, als es um die Trainersuche Adi Hütter ging, dass er eben bei Favre tatsächlich schon im Garten in Saint-Barthélemy gesessen hat und sie sich über Fußball, über Nachwuchsarbeit und so weiter unterhalten hatten. Und später kam dann auch zum Vorschein, dass Eberl auch bei Favre schon mal angefragt hatte, bei Hertha BSC, wo er dann noch war vor der Saison, was da möglich sei. Also Eberl hatte Favre schon lange auf dem Zettel. All die Sachen, die ich jetzt erzählt habe, sind später dann irgendwann mal ans Tageslicht gekommen, weil Eberl sie teilweise auch selbst erzählt hat. Aber es war tatsächlich so, dass wir Favre als Rheinische Post schon mit im Reigen drin hatten. Damals gab es noch einen weiteren Schweizer Koller. Der hatte sich ja auch in der Bundesliga schon einen Namen gemacht als ein Trainer, der Abstiege oder der im Abstiegskampf eine gewisse Resistenz entwickeln kann. Den hatten wir tatsächlich auch, möglicherweise sogar als einen Kandidaten, der noch expliziter da im Rennen war. Favre war ja, das muss man ja wissen, saß ja im Prinzip zu Hause und war gerade ohne Job schon einige Zeit, war in Berlin rausgeschmissen worden. Und er war halt verfügbar, auf jeden Fall, und wurde es dann am Ende auch. Man kann ja nur sagen, es steht jetzt auch im Fohlenecho nochmal, es war ein absoluter Glücksfall für Borussia Mönchengladbach.
Ein durchaus mutiger, auch weil er ja gar nicht der klassische Feuerwehrmann war. Das Wort ist ein bisschen ausgestorben. Na gut, Friedhelm Funkel in Köln ist vielleicht Feuerwehrmann im Endspurt dieser Saison noch und es hat andere Beispiele gegeben, aber es war ja schon so auch ein perspektivischer Feuerwehrmann, weil man sich vorstellen konnte, mit diesem Mann auch den Neuaufbau in der zweiten Liga zu gestalten, was ja angesichts von 7 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz alles andere als unrealistisch war. Das muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, wie sehr Borussia mit 4 Saisonsiegen aus diesen 22 Spielen erst da mit dem Rücken zur Wand stand. Es gibt irgendwie ja sehr schöne Bilder von dieser ersten Pressekonferenz dann mit Favre. Da war die Mode auch noch eine andere. 2011 denkt man ja immer, sei ganz nah dran. Nee, hat man schon noch andere Pullover getragen als heute. Ganz interessant, während du arbeitest, war es mein erster Praktikumstag im Sport der Rheinischen Post. Ich bin also da in Düsseldorf-Herth in unserer Redaktion erstmals aufgeschlagen dann an diesem Tag. Ja, und jetzt 10 Jahre später sitzen wir hier. Favre kam und was war das Erste, was er so gemacht hat, was er in die Wege geleitet hat? Er hat ja 5-6 Tage Zeit, sich vorzubereiten aufs erste Spiel zu Hause gegen den FC Schalke, wo man ja direkt mal eigentlich mit Punkten oder am besten im Sieg loslegen musste.
Ja, ich weiß noch, mit dem Kollegen Andreas Böhni, damals bei der Sportbild, inzwischen in der Schweiz beim Blick als Fußballchef, haben wir relativ zeitnah dann mit Lucien Favre dann im Dorint-Hotel zusammengesessen. Und auch da ging es schon tatsächlich um Fußball. Das sage ich deswegen, weil oftmals, wenn man über Abstiegskampf redet, du hast ja das Wort Feuerwehrmann benutzt, redet man ja über Kämpfen gegen den Abstieg. Und ich glaube, dieses Prinzip, was Lucien Favre mitgebracht hat, von vornherein, natürlich hat Gladbach gekämpft, sich gewehrt und gemacht und getan, aber Gladbach hat, und das war auch sein Ansatz, Fußball gespielt. Er hat damals sich ganz intensiv über die Spieler informiert, hat gefragt, was gibt es in der Jugend, da auch in diesem Gespräch im Dorint-Hotel, was gibt es in dem Nachwuchsbereich noch für Spieler, damals zum Beispiel über Julian Korb schon gesprochen, hat sich ganz viel über andere Spieler erkundigt, hat sich auch im Verein sehr viel über andere Spieler erkundigt. Und ich glaube, das war einfach, ist das, was Lucien Favre immer dann auch ausgezeichnet hat. Er hat für jeden Spieler die perfekte Position gefunden und ihn optimal eingebunden, hat ja dann auch im Prinzip das Spielsystem von Michael Fronzek gar nicht großartig verändert. Das war dieses flache 4-4-2 mit klaren Außenspielern, zwei Stürmern, zwei Sechsern und eben dieser Viererkette. Das war ja das.
Das lustigerweise dann auch noch 4-5 Jahre blieb bei Borussia.
Es blieb bei Lucien Favre. Das war ja hinterher dann auch der Kritikpunkt. Darüber kann man fast einen eigenen Podcast machen, ob es die große Flexibelwelle jetzt das Heil des Erfolgs ist oder möglicherweise ein stabiles System. In Gladbach wird jetzt ja über fehlende Konstanz gesprochen. Das Thema kommt oft auf, wenn viele Systeme und Spieler gewechselt werden. Lucien Favre hat auf jeden Fall ganz klar auf dieses 4-4-2 gesetzt, in dem auch schon Fronzek gespielt hat. Aber er hat es einfach geschafft, peu à peu die Spieler in die optimale Position zu bringen und kleine Details zu verändern und dadurch einfach eine große Wirkung zu erzielen. Und genau das ist ja auch Favres Ansatz, auf dem Trainingsplatz wirklich die allerletzten Detailwinkel auszuloten, zu schauen, über Fußstellungen zu reden. Ich habe mit Marc Hanke ein Interview geführt, was auch in den nächsten Tagen dann im Zuge unserer Relegationsangebote da erscheinen wird. Er sagt, da ging es wirklich darum, wie gehe ich mit dem Standfuß um, wie stelle ich mich, um Bälle zu blocken, wie mit welchem Fuß muss ich dies oder das machen, also wirklich ins allerletzte Detail. So macht der Spieler besser und so hat er aus einer Mannschaft, die im Prinzip, ja, der Kollege Martin Balz damals gesagt, Anderthalbligist war, so mehr oder weniger schon weg, eine Mannschaft gemacht, die wahnsinnigerweise ein Jahr später plötzlich im eigenen Stadion stand und die Champions League-Hymne erklingen hörte. Und ich glaube wirklich, das Wesentliche, was Favre gemacht hat, war, er hat gegen den Abstieg spielen lassen.
Das hat er an jenem 20. Februar, seinem ersten Spiel gegen den FC Schalke, mit folgender Elf getan. Da sind ein paar Namen, die einen fast noch überraschen, weil man denkt, es haben ja direkt dann die gespielt, die auch später Borussia Barcelona wurden. Aber im Tor stand noch Logan Bailly. Natürlich, muss man fast sagen, der blieb auch noch ein bisschen im Tor. Rechtsverteidiger war Tobias Lewels, noch nicht Toni Janschke. Dann Stranzl, Dante Dams, das ist so das, was man kennt und damit verbindet. Nordwald, Neustädter, links Arango, rechts Patrick Herrmann. Das war dann später auch erstmal nicht immer so. Und vorne in diesem Spiel Marco Reus und Mo Idrissou, gar nicht Mike Hanke. Ich weiß gar nicht, was genau los war oder wie nochmal die St. Pauli. De Camargo war ja gesperrt. Quatsch, er hat ja rot gesehen in St. Pauli. Deswegen konnte De Camargo ja sowieso nicht spielen. Das war diese erste Elf gegen Schalke und es ging denkbar schlecht los. Zweite Minute, 1-0 für Schalke durch einen Ex-Borussen, wie das dann immer so ist, gegen Gladbach, Per Kluge. Traf zum 1-0, aber schon in der 23. Minute führte Borussia, hatte das Spiel gedreht, was ja, wenn man so eine Phase hinter sich hat und ein Trainerwechsel nicht so schlecht ist, so zurückzukommen, 12. Minute Reus, das war doch dieser Knaller über den Scheitel von Manuel Neuer, ne? Manuel Neuer fast eine Tonsur bekommen hätte und dann einer, über den wir später nochmal genauer sprechen werden, Mo Idrissou. Auch wieder mit dem letztendlich dann Siegtor in der 23. Minute. Und so gewann Borussia das erste Spiel unter Lucien Favre.
Ja, und man hat da an einer Personalie, finde ich, gemerkt, dass das tatsächlich irgendwo eine Befreiung stattgefunden hat. Denn auf der linken Seite gab es plötzlich einen Spieler, der vorher so ein bisschen lethargisch immer gewirkt hatte.
Ein bisschen ist nett.
Aber irgendwie so, ja, sagen wir mal, auf gewisse Weise teilnahmslos gewirkt hatte über die Monate zuvor. Und der plötzlich da rumrannte, Flügelstürmer war, Dribblings machte, Flanken schlug und schnell war wie der Wind. Juan Arango, ganz anders an dem Tag, ja, möglicherweise einfach da eine Ballast abgefallen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Mike Hanke, Martin Stranzl und Howard Nordweit in dem Winter in der Transferperiode geholt haben. Zwei Typen also, Hanke und Stranzl. Stranzl insbesondere kam damals aus Moskau und Mike Hanke aus Hannover und Howard Nordweit aus England. Und ja, alle drei haben dann auch sofort eigentlich eine wichtige Rolle gespielt. Neustädter Nordweit war ja die Doppel-Sechs, die Michael Fronzek schon relativ schnell installiert hatte dann, die Favre 1:1 übernommen hat. Martin Stranzl, der sich dann ja über die nächsten Jahre dann zum unfassbaren Boss entwickelt hat in der Truppe. Also selbst heute noch, wenn bei denen, die damals dabei waren, Patrick Herrmann oder Toni Janschke, der Name Stranzl fällt, dann stehen die noch stramm. Hanke, so als der Typ, der ankam und sagte, Mike Hanke, der steigt nicht ab, kein Thema. Nö, warum? Und genau diese Typen hat vielleicht die Mannschaft gebraucht, weil da war ja Potenzial ohne Ende drin. Wir erinnern uns an den Beginn der Saison, als man da 6:3 in Leverkusen gewann. Das war ja ein Spiel, da wurde ja schon groß gefeiert, da wurden ja schon die Vergleiche zur großen Fohlen-Elf gezogen. Und naja, dann ging es halt in die andere Richtung, aber tolle Mannschaft und die braucht offenbar in dem Fall Lucien Favre. Und das Spiel gegen Schalke, Schalke, das darf man ja nicht vergessen. Du hast es eben schon gesagt, die Zeiten ändern sich, die Mode ändert sich. Und Schalke war damals in diesen Jahren eine Top-Mannschaft, die, wenn sie nach Mönchengladbach kam, wo es immer hieß, ja, gegen Schalke musst du erstmal. Und gerade
in dem Jahr Pokalsieger, Champions League Halbfinalist, in der Liga ein bisschen abgerutscht dann, aber und auch aktueller Vizemeister.
So, und das war ja dann am Ende eine Mannschaft, die gerade, was die Entwicklung von Borussia Mönchengladbach anging, auch immer eine große Rolle gespielt hat in den Jahren bis 2017 eigentlich sogar. Immer wieder in wichtigen Spielen, die auch für beide Vereine da irgendwo eine gewisse Richtungsangabe waren, war schon Schalke dabei. Und an diesem Tag war Schalke tatsächlich mit dabei, als es darum ging, Borussia Mönchengladbach den ersten Schritt in Richtung Rettung zu tun.
Man traf sich dann ja fast auf den Tag genau, ein Jahr später wieder im Borussia Park und es war die Geburtsstunde von Borussia Barcelona. Auch eine schöne Schleife, die sich da dann geschlossen hat. Ja, die nächsten Wochen waren jetzt natürlich klar, jedes Spiel war fortan wichtig, aber sagen wir es so, es ging insofern voran, als Borussia aus den ersten 4 Favre-Spielen 7 Punkte holte, aber es ging tabellarisch nicht so richtig voran, weil die anderen auch ganz ordentlich punkteten. Es gab dann diese Niederlage in Wolfsburg, es gab, das weiß ich noch, Karnevalssamstag, einen Sieg gegen Hoffenheim zu Hause und es gab in letzter Minute ein 1:1 in Bremen. Aber dann waren schon 26 Spieltage um. Borussia hatte 23 Punkte, aber immer noch 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Also 6 Spieltage vor dem Ende. Man musste also fast einen Punkt pro Spieltag aufholen. Wie war so die Stimmung, wie hast du die wahrgenommen, so nach dem ersten Favre-Monat, nachdem es die genannten Spiele gegeben hatte? Also ja, weiter mit dem Rücken zur Wand. Es waren Fortschritte zu sehen, aber letztlich ging es ja jetzt, also es spitzte sich ja zu auch so langsam.
Ja, ich meine, Favre hat ja damals diesen Spruch geprägt, es sind noch so und so viele Punkte im Spiel. Und hat dann wirklich von Spiel zu Spiel gearbeitet. Aber ich glaube, so insgesamt war schon zu spüren. Es gab ja auch dann parallel dazu die Initiative, die ja da tatsächlich den Verein komplett umkrempeln wollte. Es war sehr viel Politik auch damals mit im Spiel. Da hat Favre mit Sicherheit auch zu einiger Beruhigung beigetragen mit seiner Arbeit. Man hatte, glaube ich, so bei den Fans wieder das Gefühl, es kann noch irgendwas gehen. Oder es ist zumindest so, dass Borussia Mönchengladbach hier nicht ins absolute Nichts abstürzen wird, selbst wenn es absteigt. Also Favre war wirklich schon so, ja, das sind die Leute sind zum Training gekommen, haben ihn bewundert und haben wirklich mit ihm sprechen wollen, haben von ihm hören wollen, was jetzt eben geht. Also er war wirklich dieser große Hoffnungsträger und hat die Stimmung peu à peu verändert. Und es gab ja wirklich brutale Rückschläge, das darf man nicht vergessen. Und insgesamt war es einfach so, dass diese Wochen des Um- oder Aufbaus schon schwankend waren, aber eigentlich doch eine Richtung hatten. Und die Richtung war, dass man gemerkt hat, dass diese Mannschaft ein ganz, ganz anderes Selbstvertrauen bekam.
Es kam dann ein Freitagsspiel am 27. Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern. Da gab es die Chance, mit einem Sieg definitiv den Rückstand auf den Relegationsplatz auf 2 Punkte zu verkürzen. Das war so, dass man dachte, okay, jetzt geht es Richtung Wende. Man hat ja die ersten beiden Heimspiele auch gewonnen. Dann kam eben ein Mitkonkurrent im Kampf gegen den Abstieg. Und ja, man kann sagen, an jenem Freitagabend stieg Borussia gefühlt zum ersten Mal ab in dieser Saison. Denn es passierte etwas, was man so auch noch nicht gesehen hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, das schon mal gesehen zu haben. Denn Torwart Logan Bailly boxte sich den Ball zum entscheidenden 0:1 ins eigene Tor. Also viel, ja, keine Ahnung, trauriger, dramatischer kann es hier kaum laufen. Und ich erinnere mich daran im Stadion, was wirklich so, also unter den Fans, man sagte sich, ja, dann auf ein neues im nächsten Jahr. Wir sehen uns in der zweiten Liga und das war's jetzt. Quasi. Also das war gefühlt wirklich an dem 27. Spieltag dann der erste Abstieg. Obwohl es halt noch 7 Spiele waren, aber man dachte sich irgendwie, ne, das werden sie nicht verkraften.
Ja, es war ja, passt ja alles zusammen. Ne? Du bist im Aufwind und dann haust du dir den Ball selber rein. Dann gab es ja auch noch die Diskussion, inwieweit das möglicherweise auch andere Hintergründe noch hätte. Wollen wir jetzt hier nicht weiter vertiefen, aber da gab es dann ja schon einige unschöne Gerüchte auch um Logan Bailly, aber ja, wenn du so ein Spiel verlierst in einer Situation, in der du gerade im Aufwind bist, das kann natürlich wirklich der Knockdown für eine Mannschaft sein, für das Selbstvertrauen sein. Und ja, es war einer dieser Tage, wir haben ja zuletzt auch mal über die 98er-Saison gesprochen, auch als die Rettung da war. Das war vergleichbar, glaube ich, mit diesem 0:3 gegen den MSV Duisburg damals, als dann Effenberg weinend vor der Gökelberg-Nordkurve stand. Und ähnlich war es hier jetzt auch. Also natürlich, das ist immer so, das war wie in so einem Film Noir, sage ich mal, wo einfach du versuchst, etwas gut zu machen als Hauptdarsteller, du machst und du tust, aber irgendwie bleibt es düster und dunkel und dir passieren dann wirklich die schrecklichsten Dinge. Und dieses Spiel war eine einzige Katastrophe. Und ja, was soll man da fragt man sich dann halt als Fan oder auch generell als Borusse wahrscheinlich, ja, was soll man denn eigentlich noch machen? Wir kriegen sowieso immer vom Schicksal Entschuldigung, wenn ich so sage, in die Fresse. Und das sind so die Spiele, die einem, glaube ich, den letzten Nerv rauben können. Aber das hat es ja nicht getan, aber es war ja auch nicht der einzige Rückschlag.
Es gab dann in München eine 0:1-Niederlage, ja, wo man auch sagen kann, es waren nicht die besten Bayern aller Zeiten in jener Saison, hatten ja Probleme überhaupt in die Champions League zu kommen, Borussia Dortmund wurde ja Meister. Ja, da dann 0:1 zu verlieren, ist ja auch schon fast ein bisschen unglücklich, weil man sich denkt, vielleicht wäre da was gegangen. Es folgte dann am Sonntag danach, wir sind schon im April, das Derby gegen den 1. FC Köln. Logan Bailly stand in München ja noch im Tor, aber gegen Köln nicht mehr. Und ja, nicht nur aufgrund des Ergebnisses, eines 5:1-Erfolges, ist es ein Derby, das, glaube ich, ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, sondern weil es auch das erste Bundesligaspiel eines Urborussen wurde.
Ja, Marc-André Ter Stegen, für mich würde ich jetzt mal die These formulieren, dass sich Lucien Favre wahrscheinlich gedacht hat, der Grund eben Bailly nach diesem Katastrophengegentor gegen Lautern nicht aus dem Tor zu nehmen. Wenn du in Bayern Pech hast, als Marc-André Ter Stegen, gibt es halt direkt zum Einstieg eine Megarutsche. Also so, ne, erinnern uns an das vergangene Wochenende, an das 0:6. Und wenn du das als bei deinem Bundesliga-Debüt erlebst, Marcel Janssen hat ja diese große Ehre gehabt, damals das 0:6 in Berlin als sein Bundesliga-Debüt zu feiern, das hätte natürlich direkt eine völlig andere Wirkung haben können. Und so spielte dann Logan bei ihnen in München. Und Ter Stegen dann zu Hause gegen den 1. FC Köln mit seinem Debüt, gebürtiger Gladbacher Reiter, um es zu spezifizieren. Und ich meine, was kann dir Besseres passieren? Du bist Mönchengladbacher, du bist Urborusse und dein allererstes Bundesligaspiel ist ein 5-1 im Derby gegen den 1. FC Köln. Also das war natürlich der perfekte Auftakt für die Karriere von Marc-André Ter Stegen, die sich ja nun in Dimensionen entwickelt hat, die Wahnsinn sind. Aber dieses 5-1, er hat ja auch gleich großartig gehalten, überhaupt gar kein Problem gehabt, gar keine Nervosität an den Tag gelegt, hat ein paar Bälle gehalten, hat sich reingeschmissen. Und ich glaube, so diese kleinen Botschaften, die auch dahinter stehen, da steht ein Mönchengladbacher im Tor, ein Mönchengladbacher bei Borussia, einer, der sich den Allerwertesten aufreißt, bis wohin es geht. Das sind ja alles so die kleinen Details, die in so einer Saison dann irgendwo zum Tragen kommen. Und so war dann eben dieses 5-1 gegen Köln, hatte nicht die direkte Wirkung. Wie gesagt, es folgte das Spiel gegen Mainz. Aber ich glaube, dass es generell schon mal etwas auf den Weg gebracht hat, was dann in den letzten Spielen ganz entscheidend.
Ja, Marc-André Ter Stegen war ja in den ersten Favre-Wochen sogar verletzt. Er hat sich, ich glaube, in der ersten Favre-Woche verletzt. Das heißt, man weiß gar nicht genau, ob Favre das sogar früher in Erwägung gezogen hätte, ihn zu bringen, und war dann gerade so fit, dass er gegen Bayern ganz theoretisch, glaube ich, Thema gewesen wäre. Aber ja, da sieht man auch, glaube ich, die Empathie von Lucien Favre, die er dann auch in so einer Mannschaft hat, diesen Hintergedanken zu haben mit dem Bayern-Spiel und diese Woche noch zu warten. Ja, das Debüt gegen Köln, also ja, ich meine, dieser 18-jährige Eingewächs bei einem so großen Verein, hatte ja aber diesen großen Verein noch nie erlebt. Also Marc-André Ter Stegen ist Jahrgang 92, der war 7, als der Verein das erste Mal abgestiegen ist, und war 15, als er das zweite Mal abgestiegen ist, und ja, nun eben noch gerade so ein Teenager, als es den dritten Abstieg zu verhindern galt. Ja, der erste gefühlte war verhindert nach dem Kaiserslautern-Spiel, aber es folgte eben der zweite gefühlte Abstieg beim FSV Mainz. Ich weiß nicht, warst du da vor Ort? Ich war nicht da.
Ich glaube schon.
War wieder ein Freitagabend irgendwie.
Hatte natürlich.
Die DFL damals Lust.
Auch da lief es halt. 87. Minute, das Siegtor durch Schürrle. Mainz ja damals so ein bisschen so mit Boygroup und all diese Dinge unterwegs. Da fuhr Gladbach vorher zu solchen Spielen damals nicht als Favorit. Das muss man halt wissen. War auch in der Saison vorher so. Mainz war im Prinzip gerade so sexy drauf, und Gladbach war halt immer in den Jahren vorher der Kandidat gewesen, der immer auch für den Abstieg oder den Abstiegskampf zumindest mit in Frage kam und immer so ein bisschen rumgewurschtelt hat. Und dann gab es noch die gelb-rote Karte für Mike Hanke. Also war mal wieder so das volle Programm an.
Eine durchaus strittige auch, Schiedsrichter Dennis Aitekin, der damals noch keinen so guten Ruf wie heute hatte. Hat sich da reingefuchst, sage ich mal, in die Bundesliga als Schiedsrichter, und es ja hätte noch einen Elfmeter geben müssen. Das hat Aitekin auch mal gesagt, dass ihm das lange sehr leid tat, dass er den nicht gesehen und gegeben hat.
Möglicherweise wäre der dann verschossen worden an dem Tag.
Ja, wäre von, genau, Logan Bailly wäre eingewechselt worden und hätte ihn verschossen.
Sowas in der Art. Ja, wie gesagt, am Ende ist es so, dass es halt wieder ein wie man so schön sagt, Nackenschlag für die Gladbacher war, und eigentlich einer, von dem man sich, ich meine, es waren dann noch 4 Spiele zu gehen, 12 Punkte waren dann noch im Spiel, und es wurden halt weniger Spiele, weniger Punkte, die im Spiel waren, und die ganze Konstellation spitzte sich dann ja immer weiter zu. Gladbach war ja inzwischen seit dem 13. Spieltag, genauer genommen eigentlich seit dem 10. Spieltag mit einer einmaligen Unterbrechung, letzter, und es tat sich halt nicht so viel, aber...
Kleine Anekdote zum letzten Platz. Ich war damals Student in Dortmund tatsächlich, und es gab im Freundeskreis Fans aller Vereine, und interessanterweise steckten die irgendwie alle im Abstiegskampf, und es wurde dann bei Ikea so eine rote Laterne gekauft, und immer der sozusagen letzter war, hatte diese rote Laterne zu Hause, und sie stand ein halbes Jahr ungefähr bei mir im WG-Zimmer.
Ja, dann hoffen wir mal nicht, dass das von außen beim einen oder anderen falsch interpretiert wurde.
Das kann ich sagen, war nicht der Fall.
Gut, dann will ich ja auf jeden Fall würde ich jetzt einfach sagen, es war einfach deprimierend, das Mainzer Erlebnis. Es gab ja viele, das muss man ja sagen. Mainz war ja damals tatsächlich eine Mannschaft, die Gladbach öfter mal übel mitgespielt hat. Das hat sich ja in den, ja.
Hatte sich dick Advokat auf dem Gewissen damals auch?
Dann? Unter anderem, ja. Also ja. Immer wieder ganz, ganz üble Ergebnisse in Mainz, und dann ging man ja aus diesem Spiel raus und der nächste Gegner war Borussia Dortmund und das Prinzip war, Dortmund kam eigentlich nach Gladbach, um Meister zu werden und ja, dann da mit diesem Spiel eigentlich dann auch Gladbach in die zweite Liga zu schießen. Und da man die Gladbacher Fans ja kennt, du willst es ja von damals noch vom Gefühl her wissen, war ja eigentlich klar, dass es so kommen würde. Denn, sagen wir mal,
Gladbach Murphys Borussia
eher fatalistisch als pessimistisch und schon gar nicht optimistisch. Also von daher, das Schlimmste, was passieren kann, war ja nun in Mainz passiert, war gegen Lautern passiert und jetzt kam Borussia Dortmund. Und eigentlich ist wieder das passiert, was ganz typisch ist für Borussia. Sie macht einfach, wir haben in einem der letzten Podcasts ja darüber gesprochen, sie macht die Drama.
Es war in allen Belangen sehr dramatisch. Einmal noch kurz für den Kopf die Tabelle vor diesem Spiel. Borussia 26 Punkte, der FC St. Pauli und Wolfsburg 29. Also man war nicht ganz so weit weg, aber dann schon Platz 15. 7 Punkte weg, den belegte Eintracht Frankfurt. Die werden später noch jetzt eine größere Rolle spielen oder werden von Woche zu Woche eine größere Rolle spielen. Ja, ahnte zu diesem Zeitpunkt auch niemand, dass das die Mannschaft sein würde, die unter anderem noch überholt wird. Ja, und das Drama-Queen-Potenzial hat aber Bayer Leverkusen ein bisschen eingedämmt an dem Tag, muss man sagen, denn die hatten dann nachmittags schon gewonnen, sodass Dortmund auch mit dem Sieg nicht Meister werden konnte. 20.000 Dortmunder waren also in der Hinsicht vergeblich nach Mönchengladbach gekommen. Das ist ein wahnsinniges Bild. Es sah also richtig grell, diese Südkurve, wenn man da ins Stadion kam, hat einen fast geblendet. Es war auch ein sehr, sehr warmer und sonniger Ostersamstag. Damals, also wirklich schon, dass dann auch noch zusätzlich an die Nerven ging, wenn man nicht genug Wasser getrunken hat irgendwie und echt gezerrt. Ja, und Borussia ging, also die Borussia, die heimische war und immer noch mehr Fans im Stadion hatte als die andere, ging in Führung durch einen Mann, also das ist eigentlich auch kaum zu glauben, dass der noch eine so wichtige Rolle gespielt hat in jenem Jahr. Aber man muss sagen, Mo Idrissou hat wahrscheinlich auch eins der wichtigsten Tore der Vereinsgeschichte geschossen.
Ja, 35. Minute, 1-0 über die linke Seite, die linke Angriffsseite. Und dann schoss er den Ball ja dann die kurze Ecke vorbei an Roman Weidenfeller, der damals noch Dortmund-Torhüter war. Da macht er nicht so die ganz glückliche Figur. Und ja, man muss es tatsächlich sagen, Mo Idrissou war jetzt ja nicht gerade der Favre-Spieler par excellence, sondern war ja immer so ein, ja, wie nannte man das früher, war das ein geflügeltes Wort, enfant terrible, hat doch einige schräge Dinge getan, war immer wirklich auch so ein Typ, aber er war halt ein Typ. Und einer, der in diesem Spiel ganz einfach das Spiel entschieden hat und ja, damit ganz klar auch einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag zur Rettung beigetragen hat. Man redet dann ja immer über Favre, über Marco Reus, über Martin Stranzl, Ter Stegen, natürlich Igor De Camargo, der gleich ja noch ein größeres Thema sein wird. Aber tatsächlich, ohne dieses Dortmund-Tor wäre ja Borussia Mönchengladbach gar nicht mehr in den Genuss gekommen, diese Relegation zu erreichen. Wahrscheinlich, möglicherweise, man weiß es ja nicht. Aber am Ende war es eben dann Mo Idrissou, der dieses Tor geschossen hat und die Dortmund-Fans dann, na gut, sie konnten sowieso nicht mehr Meister werden, aber denen hat es dann trotzdem die Stimmung ganz schön verhagelt. Denn wenn der Tabellenerste beim Tabellenletzten verliert, dann ist es natürlich immer eine gewisse Peinlichkeit. Und Dortmund war ja in der Saison, die sind am Ende mit 7 Punkten Vorsprung Meister geworden, haben ja da wirklich tollen Fußball gespielt. Also von daher war das schon auch ein sensationeller Sieg, den Idrissou da herausgeschossen hat. Und einer, der am Ende, glaube ich, wirklich dann den allerletzten Funken gezündet hat, um in der Schlussphase noch diese Relegation zu erreichen und möglicherweise auch einer der wichtigsten Sieger, auch Borussia Dortmund. Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, war ja immer wieder an neuralgischen Punkten an Gegnern der Gladbacher, wo es dann wichtig wurde, der erste Gegner im Borussia-Park zum Beispiel, damals auch der erste Gegner, der letzte Gegner vor dem Abstieg, zu dem ersten Abstieg in auf dem Bökelberg noch und so weiter und so fort. Also immer wieder Dortmund. Ja, und war das so ein Spiel? Du warst als Fan unterwegs, da hat man mit Sicherheit keine Sekunde mit gerechnet, dass es so kommen würde, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. Es war ja auch wirklich für die meisten Gladbach-Fans grausam, diese Vorstellung, dass der BVB dann da im Borussia-Park Meister werden kann und Gladbach gefühlt in die zweite Liga schießt. Und ich weiß, es war wirklich eines der nervenaufreibendsten Spiele überhaupt, weil ja auch diese Führung extrem lange Bestand hatte und es fiel sonst kein Tor mehr. Und am Ende war es einfach, ja, es gab ja, ging ja nur noch einen Befreiungsschlag nach dem anderen raus. Torben Marx war dann eingewechselt und jeder Befreiungsschlag war wie ein Tor quasi. Damit hätte man nicht gerechnet. Es gab damals eine Statistik, ich weiß nicht, ob es 2-3 Jahre waren, dass der Letzte nie den Ersten geschlagen hatte. Also es war wirklich schon nah dran an einer Sensation, dass es diesen Sieg überhaupt gab. Sicherlich, wenn es damals schon Expected Goals gegeben hätte, hätte der BVB auch vorne gelegen. Marc-André Ter Stegen auch, das war, glaube ich, mit so sein bestes Spiel in der ersten den ersten Spielen, die er da gemacht hat nach seinem Debüt, wirklich tolle Dinger rausgeholt. Und wenn man sagt, das sei vielleicht ein bisschen glücklich auch gewesen, dieser Sieg, mit dem nötigen Glück, das man halt dann auch mal haben muss im Abstiegskampf, erweckte Borussia eine Woche später gar nicht den Eindruck, denn dann ging es nach Hannover, den damals Tabellendritten, der um die Champions League kämpfte. Aber ich würde sagen, dass die Gastmannschaft spielerisch eher den Eindruck machte, als wenn sie da in diesen Tabellenregionen unterwegs war.
Ja, und das ist ja genau die Kunst, dieser Kunstgriff, den Lucien Favre hinbekommen hat. Er hat einfach die Gladbacher zunächst mal gelehrt, keine Gegentore mehr zu bekommen. Sie haben ja dann wirklich kein einziges Spiel mehr gehabt, außer das 1-2 in Wolfsburg, in dem es als ein Gegentor gab. Und das war ein wesentlicher Faktor, aber es wurde dann ja auch brillant gekontert. Also das darf man ja nicht vergessen, dass hier eine vorher völlig verunsicherte Mannschaft plötzlich ganz klare Spielzüge hat. Das hat Mike Hanke da auch im Interview erzählt, dass also das wirklich auf dem Platz 10-12 Spielzüge wirklich bis zum Erbrechen eingeübt worden sind. Und da konntest du wahrscheinlich nachts um 3 Marco Reus oder Patrick Herrmann oder Hank oder wen auch immer aus dem Bett zaubern. Und dann haben die diese Spielzüge da aufgeführt, weil das einfach so automatisiert war. Und das war ja die Grundlage dessen, was dann am Ende auch Borussia Barcelona war. Also Fußball als Rasenschach, für viele ist es ja ein Schimpfwort fast schon geworden. Aber wenn man jetzt die moderne Weiterentwicklung bei Manchester City sieht, dem Champions-League-Finalisten, dann weiß man, wovon man redet. Und das war ein Fußball, der wurde in Teilen bei Borussia Mönchengladbach in der Abstiegssaison oder im Abstiegskampf gespielt. Und das war das Bemerkenswerte. Und da war Hannover, da redete man ja noch über ganz andere Dinge in Hannover, über Europapokal. Da war Hannover ja eine Mannschaft, die für Borussia Mönchengladbach ein Vorbild war. Da war es ja, Mike Hanke war ja aus Hannover gekommen. Das war dann schon Ausrufezeichen, dass Spieler von Hannover nach Gladbach gingen und nicht Hannover in Gladbach wilderte. Also völlig verkehrte Welt auch in diesen 10 Jahren, wenn man über manch einen der Gegner von damals spricht. Einer wird ja gleich noch dazukommen, wo die dann am Ende gelandet sind und wo Borussia jetzt steht. Aber diese spielerische Qualität in der Mannschaft, die hat der Favre da schon rausgekitzelt. Inzwischen war ja auch Toni Janschke Stammspieler, hatte Tobias Levels abgelöst, angefangen beim 2-0 gegen Hoffenheim. Also diese Abwehr der Favre dann einfach ganz klar, Toni Janschke, ein Verteidiger, der sehr spielintelligent ist, aber eben auch genau weiß, seine Stärke, was er kann und aber auch, was er nicht kann und sich dann eben auf das beschränkt. Und daraus hat Favre richtig was gemacht und es gab einfach keine Gegentore mehr. Der zweite 1-0-Sieg in Folge. Und da war Reus der Torschütze, 15 Minuten vor Schluss. Aber Gladbachs spielerische Qualität hat sich dann da wirklich schon hervorgezeigt.
Ja, Dante war in dem Spiel verletzt, wohl Brauers hat spielen müssen. Mike Hanke kam zurück, er war ja dann gelb-rot gesperrt gegen Dortmund. Idrissou wieder in der Startelf. Marco Reus dann auf der rechten Seite, vergisst man ja auch oft, dass er wirklich ja bis in den Herbst 2011 da noch unterwegs war, bis Favre ihn dann da ins Sturmzentrum mal gezogen hat und dann eigentlich erst die große Zeit von Patrick Herrmann kam. Also nichts gegen Patrick Herrmann, aber der große Relegationsheld war er ja in dem Sinne nicht, weil er da wirklich in den meisten Spielen nicht oder wenig gespielt hat. Da war dann halt öfter ein Mo Idrissou vorne noch eingesetzt und Reus dann auf der rechten Seite. Ich weiß, Reus hatte auch seit Ewigkeiten 4 gelbe Karten und 4 oder 9. Jedenfalls stand er immer kurz vor der Sperre und es ging dann immer darum, ob er irgendwann diese Karte halt noch sieht. Und deswegen dann ein Spiel verpasst. Spoiler hat er nicht, er hat es geschafft, keine zu sehen und war demnach dann auch in der Startelf am 33. Spieltag gegen den SC Freiburg. Aber was wir noch vergessen haben, Borussia ist mit jenem Sieg gegen Dortmund vom letzten Platz gesprungen, ja, erstmals. Gegen Freiburg gab es dann das nächste Ziel, nämlich das erste Mal vom 17. runterzukommen.
Ja, und so war es dann auch. 2-0 gewonnen. Hank und Reus, die Torschützen in den letzten 80. 82. Also wieder ein später Sieg. Freiburg, Toprak spielte damals noch bei Freiburg, gelb-rot gesehen. Gladbach das dann ausgenutzt. Und das war einfach dieser Schritt, dieses peu à peu, dieses Stückchen für Stückchen vorankommen, war jetzt endlich sichtbar geworden, dass man einfach Plätze gut gemacht hat, sich herangepirscht hat an Eintracht Frankfurt. Und das darf man nicht vergessen. Zur Halbserie galt Frankfurt als Europapokalkandidat, und zwar als sicherer, weil die einfach eine richtig gute Saison gespielt hatte, die Eintracht. Und dann kam ja dieses 0-1. Das hat sich ja im Nachhinein als ein unfassbar wichtiger Sieg, Tor durch Igor De Camargo, dieses 1-0 der Gladbacher dort in Frankfurt, weil danach kam von Frankfurt nichts mehr.
Da war es genau das. Und es ist, glaube ich, das eine Tor, wo man sagen kann, ich glaube, das Dortmund-Tor letztendlich, wenn man das abzieht, dann hätte es trotzdem für Platz 16 gereicht. Aber dieses Frankfurt-Tor, auch kurz vor Schluss damals, wenn das nicht gefallen wäre, kann man sagen, wäre wahrscheinlich alles andere zu spät gekommen.
Genau, also diese beiden Auswärtssiege, die Fronzek geholt hat, muss man ihm einfach auch gut schreiben als seinen Beitrag zur Rettung. So, kann der ein oder andere Fronzek-Gegner wird jetzt natürlich sagen, sein größter Beitrag waren die Niederlagen gegen Stuttgart und St. Pauli, wie auch immer. Also Michael Fronzek hat zwei wichtige Siege geholt, die am Ende die Basis auch waren, auf der Lucien Favre gearbeitet hat. Aber das ist ja immer so. Man kann, das hat auch Mike Hanke im Interview gesagt, man kann natürlich jetzt ganz, ganz viele einzelne Punkte dieser Saison herausnehmen und sagen, so, das war jetzt das Entscheidende, das war das Entscheidende. Am Ende war es natürlich ein Gesamtkunstwerk, würde ich jetzt fast schon sagen, dass er dann auch am letzten Spieltag beim Hamburger SV mit dem 1-1 tatsächlich darin gipfelte, dass Borussia Mönchengladbach zwischenzeitlich führte durch Juan Arango. Direkter Freistoß, sowas gab es damals in Gladbach regelmäßig, auch in der Saison schon. Ja.
Und unter 30 Metern hat das auch nicht gemacht damals.
Genau, also höchstens war, glaube ich, dann 42 oder 41 Meter, da im Sitzen schoss man da noch Tore. Aber Arango schoss eben diesen Freistoß direkt verwandelt ins Tor, und da war Gladbach zwischenzeitlich, weil Hoffenheim gegen Wolfsburg führte, war zwischenzeitlich 15.
Das war auch äußerst nervenaufreibend. Das war noch die Zeit, in der man kein Smartphone oder viele noch kein Smartphone hatten und wirklich Radios noch sehr verbreitet waren. Auch dann im Gästeblock in Hamburg, und dann irgendjemand, in dem Fall war es dann auch ganz ehrlich ich, dann irgendwelche Ergebnisse durchrief, und man dann aber irgendwie viele auch die Tabelle nicht im Kopf hatten. Da ging es ja hin und her, weil es wirklich ja auch die Gefahr bestand, halt ja auch runterzufallen vom 16., je nach Ergebnis. Frankfurt in Dortmund, die schon Meister waren und dann ja doch etwas, jetzt nicht im buchstäblichen Sinne, sage ich mal, beschwipst dieses Spiel angingen, in einer besonderen Atmosphäre. Für Frankfurt ging es um alles. Gladbach gegen den HSV, für den es, glaube ich, um gar nichts mehr ging. Dieses Duell da, Hoffenheim gegen Wolfsburg, die, ich sag mal, eher Retortenclubs, die sich da gegenseitig, wo der eine den anderen in die zweite Liga schießen konnte. Also ein Hin und Her, aber unterm Strich, das finde ich, gilt immer festzuhalten, es gab nie den Moment in der ganzen Saison, dass man sagen konnte, wenn jetzt abgepfiffen wird, ist Borussia Mönchengladbach abgestiegen. Das ist ihnen auch sekunden- und minutenweise jederzeit entgangen. Auch wenn Lucien Favre nach dem Spiel gegen Hamburg, ich glaube, war sein Satz, den er sagte, wir waren tot oder so ähnlich, glaube ich, irgendwas. Also es war auch für ihn sehr nervenaufreibend in Hamburg.
Gut, ich glaube, er meinte damit vor allem den Rest der ganzen Geschichte. Meinte eben diese von uns ja auch angesprochenen Spiele gegen Lautern in Mainz, wo Borussia Mönchengladbach ja tatsächlich schon klinisch eigentlich abgeschrieben war. Und jetzt in Hamburg, es war einfach so, dass kleine Finale, das die Gladbacher sich erspielt hatten, und dann ging es ja dann auch in die Relegation, und jetzt ist ja wirklich auch mal die Frage zu stellen, was wäre denn gewesen, wenn Gladbach tatsächlich 15. geworden wäre? Ich wage mal zu behaupten, dann wären viele Dinge, die danach passiert sind, in dieser Qualität, in dieser Größenordnung nicht passiert.
Jetzt, wo man weiß, wie es dramatisch und dramaturgisch noch weitergehen konnte, wäre es ein bisschen so wie so ein Film, wo man weiß, eigentlich geht er noch 20 Minuten, aber der kann ja jetzt noch nicht zu Ende sein. Der Mörder ist schon gefunden, es passiert nichts mehr. Nee, irgendein Twist kommt auch jetzt noch. Und genau das war, glaube ich, die Relegation, die diesen Film 2010, 2011 dann auch zu einem wirklich ganz besonderen Oscar-reifen und weiß ich nicht, dem Blockbuster der Vereinsgeschichte gemacht hat. Denn das war halt nochmal das gewisse Etwas. Also es haben ja viele Vereine schon die Relegation jetzt seitdem bestreiten müssen. Bremen erst 2020, die da auch sehr gelitten haben. Die Hertha BSC ist abgestiegen in der Relegation. Der VfB Stuttgart ist abgestiegen in der Relegation. Zwar setzt sich meistens der Bundesligist durch, aber damals war sie ja auch erst im dritten Jahr wieder eingeführt. Also uns stand, glaube ich, vorher 1-1, ne, für zwischen Bundesligisten und Zweitligisten. Also das war jetzt nicht das sichere Ticket, um in der Bundesliga zu bleiben. Und es ging gegen den VfL Bochum, der den direkten Wiederaufstieg schaffen wollte unter Friedhelm Funkel. Und der gewisse Faktor, der halt jetzt anders war, war, Borussia hatte nach all den Wochen und Monaten mal wieder was zu verlieren.
Man geht immer als Bundesligist natürlich als Favorit in die Relegation. Und das Problem wäre ja gewesen, dass man einfach aus wirklich quasi aus dem ersten, zweiten Höllenkreis wieder aufgestiegen ist in diese Chance hinein. Und wenn man die jetzt verspielt hätte als Borussia Mönchengladbach, also Rolf König sagte immer, ja, war vieles sowieso schon vorbereitet und das hätte uns zeitlich vielleicht ein bisschen zurückgeworfen. Ich weiß nicht. Also der dritte Abstieg für Borussia Mönchengladbach binnen doch einer überschaubaren Zeitspanne hätte, glaube ich, schon ziemlich unvorhersehbare Auswirkungen.
Ich finde, ab 3 ist auch so Fahrstuhlmannschaft. 2 genau, kann vielleicht genau mal passieren und ja, da waren ja dann auch ein paar Jahre zwischen. Aber so dann dieser dritte, dass es so eine Regelmäßigkeit wird, im genau ganz rheinischen Sinne quasi, ne, das dritte Mal. Ich glaube, das wäre dann wirklich, der Anderthalbligist wäre dann auch eine Fahrstuhlmannschaft geworden.
So, und man sieht dann ja auch, wenn wir jetzt über den VfL Bochum reden, der gerade dabei ist, oder der jetzt da die Rückkehr bewerkstelligt, der war 10 Jahre lang seit dieser Relegation nicht mehr Bundesligist, ist fast sogar mal bis in die dritte Liga abgerutscht. Also das hat schon seine Konsequenzen. Man sieht es jetzt auch beim Hamburger Sportverein, der ja auch eigentlich ganz, ganz gute Voraussetzungen da oben in Hamburg hat, aber einfach diese zweite Liga irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hat bis jetzt. Also das kann schon so ein Nadelöhr sein, was dann sehr sperrig ist. Und deswegen war, glaube ich, diese Rettung also eminent wichtig. Und ich glaube auch, die Art und Weise eben mit der Relegation, auch mit dieser zugespitzten Relegation, hat wahrscheinlich viele Prozesse, Denkprozesse auch in Kraft gebracht, die es möglicherweise bei einem 15. Platz, man neigt dann ja auch so nach dem Motto, es hätte noch immer Jotje Jange im Rheinland. Das gab es, glaube ich, wirklich nach dieser Relegationsrettung nicht. Und darum war es, glaube ich, für Borussia Mönchengladbach, für die Neuzeit Borussia einfach ein ganz, ganz wichtiges Element, dass ich sogar teilweise mit außergewöhnlichen Ereignissen wie dem Pfostenbruch und dem Büchsenwurf gleichsetzen würde, weil es eben diese spezielle Situation war, die Borussia Mönchengladbach dann tatsächlich auf den Pfad der Tugend zurückgebracht.
Ja, und es war ein bisschen Gefühl von, also Hin- und Rückspiel hatte man ja schon allein lange nicht mehr erlebt in Gladbach. Dieses Format, das man ja sonst aus dem Europacup kannte, war es ein Hauch von Europapokal im Borussia-Park oder überhaupt das Stadion. Da waren dann die Banden waren dann anders gebrandet, weil es halt ja so ein DFL-Format war. Also es war irgendwie, ja, auch eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Unfassbare Nervosität auch im Publikum natürlich. Nochmal einen draufgesetzt. Auch wenn es nur das Hinspiel war. Ja, aber es gab eben natürlich schon diese Erwartungshaltung, dass man das besser mal gewinnen sollte, um einfach entspannter 6 Tage später nach Bochum fahren zu können. Marco Reus stand ja auch auf der Kippe, war ein bisschen angeschlagen, konnte dann spielen. Also alles nicht unfassbar optimale Voraussetzungen. Naja, und es entwickelte sich ein Spiel, das ja in beide Richtungen hätte gehen können. Doch als es dann auf den, sage ich mal, entscheidenden Punkt zulief, war Borussia deutlich näher dran am Sieg. Aber ein Mann namens Andreas Lute hatte etwas dagegen.
Großartig gehalten an dem Tag. Ich glaube, wenn Bochum damals die Relegation geschafft hätte, hätten sie ihm wahrscheinlich ein Denkmal gesetzt, da an der Kastropper Straße. Wirklich Wahnsinn. Also alleine schon über dieses Tor, was dann am Ende gefallen ist, reden, da hat er schon eine unfassbare Parade hingelegt. Wenn man dann tatsächlich so auf diesen Moment zu sprechen kommt, du hast ja eben die Situation tondichter eingespielt, die Aufnahme aus dem Stadion. Das war ja im Minutentakt, waren ja da Riesenchancen gewesen und man hätte da Tore erzielen können. Und selbst im Vorfeld des 1-0, was dann Igor De Camargo ja gemacht hat, hätte man ja schon dreimal den Ball ins Tor schießen können als Gladbach. Unter anderem auch Mike Hanke, Arango. Und der Ursprung dessen war ja tatsächlich ein Einwurf Ein weiter Einwurf von Harvard Nordweit, der so auf diese Weise ganz entscheidend zur Rettung mit beigetragen hat, der Norweger. Und er flog dann da durch den Strafraum, knickerte hier, knickerte da. Und Mike Hanke ist er dann irgendwie vor die Füße geflogen, abgeprallt, konnte nichts damit anfangen. Und dann macht der Camargo dieses doch seltsam artistische Tor, würde ich es mal nennen. Kein Seitfallzieher, kein irgendwas, sondern irgendwie mit der Hacke aber eingedreht. Und dann fliegt der Ball da ins Tor und Wahnsinnsmoment einfach. Hatte natürlich keiner mehr mit gerechnet. Auch da Fatalismus in der Gladbach-Kurve. Warum sollte jetzt noch einer reingehen in der 90. Minute? Das war Lautern, das war damals die letzten Minuten in Lautern, das war Bayern München, aber doch nicht Gladbach. Da schoss man eher an die Latte. Hat sich ja im Prinzip jetzt wiederholt im Europapokal, als in letzter Minute Lukaku den Ball da auf der Linie in Mailand geklärt hat und Gladbach dann auch durch eine glückliche Führung weitergekommen ist. Und hier fliegt der Ball dann ins Tor und ja, Wahnsinn, was dann abgegangen ist, haben wir eben gehört und ich glaube, dem muss man eigentlich...
Wir hören es auch jetzt nochmal, nämlich im Original von der ARD netterweise zur Verfügung gestellt. Ja, beginnt mit jenem Einwurf, über den du gerade gesprochen hast, Harvard Nordfight, den es hier übrigens, es gibt viel Diskussion ja darüber, den Einwurf, den gab es 2 Sekunden vor Ablauf der Nachspielzeit und dann durfte er eben noch ausgeführt werden, was ja einfach auch im Rahmen und des Schiedsrichters liegt, das selber zu entscheiden. Und er gab ihm noch 5 Sekunden, der Ball flog in die Mitte und dann passierte das hier.
Die letzten Sekunden, kommt Gladbach nochmal zu einer Chance? Oder macht Günther Perl auf die Sekunde Schluss? Nein, er lässt es nochmal laufen. Zum Ärger von Funke. Dabrowski und da ist der Camargo. Und da ist schon wieder Lothe. Und da ist Hanke. Der Camargo. Tor! Gladbach 1-0. Und was jetzt los ist? Das ist ja unfassbar.
Ja, ich glaube, diese Worte können viele Gladbach-Fans mitsprechen. Viel Lute kommt drin vor, weil er eben noch ein paar Mal gehalten hat. De Camargo, Hanke, wieder De Camargo und so weiter. Ja, ihr wisst das alles. Und dann explodierte der Borussia-Park. Es war nochmal, glaube ich, auch wie so ein TÜV fürs Stadion. Ein Statiktest, den hat es bestanden. Und der Borussia-Park stand danach noch. Aber ja, man kann fast sagen, er war ein anderer. Nach diesem Tor.
Ja, Borussia Mönchengladbach war eine andere. Also das Tor selber, wenn man das in der Gesamtrelegation betrachtet, war ja gar nicht mal dafür verantwortlich, dass Borussia Mönchengladbach am Ende in der Bundesliga geblieben ist. Das 1-1 im Hinspiel, bei dem Camargo dann noch die Vorlage für Reus zum Ausgleich gibt, nachdem Nordwald das 0-1 erzielt hat, ein Eigentor. Also Gladbach hat 3 Tore in der Relegation geschossen. Aber dieses Tor hatte ja eine ganz, 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 ganz andere Dimension. Das war ja multidimensional einzuordnen, fast am allerwenigsten für diesen Sieg, sondern einfach, was es mit Borussia Mönchengladbach gemacht hat. Du hast schon gesagt, das Stadion neu definiert, weil es einfach das erste große emotionale Ereignis war, dass wirklich eine riesige Zusammenführung zwischen Fans, Stadion und Mannschaft irgendwo gebracht hat. Und dann natürlich das, was danach gekommen ist, dieser Aufstieg, also fast schon soziologisch, philosophisch, wirtschaftlich, in allen Bereichen hat es Borussia Mönchengladbach neu definiert und verändert, dieses Tor. Und das war für dich das Wesentliche, was da passiert ist in der Sekunde?
Für mich persönlich, was ich in der Sekunde wahrgenommen habe, oder was meinst du?
Ja, zum Beispiel. Das konnte man ja alles noch nicht wissen. Das sind ja Dinge, die man...
Nein, das konnte man nicht wissen. Das,
10 Jahre danach
das weiß. Fernab jeder Forschung. Das konnte sich auch nach dem Siegtor in München dann am ersten Spieltag 2011-12 niemand vorstellen. Aber ja, keine Ahnung, das sowas hat man oder hatte man dann wirklich noch nicht erlebt. Selbst wenn irgendwann mal große Tore gefallen sind, aber einfach dieser Faktor... Last Minute, die Bedeutung, die Geschichte davor, auch ja ein volles und großes Stadion mit dann über 50.000 Zuschauern, da kam einfach sehr viel zusammen, was so ein Verein nicht alle Tage erlebt. Das ist, glaube ich, so wie für Fans von Manchester United, dieses gedrehte Champions-League-Finale in Barcelona gegen den FC Bayern. Also da kann man, glaube ich, in die... Manchester United-Fans werden das Relegationstor von Borussia nicht kennen, wahrscheinlich. Aber ja, das hat schon eine wirklich enorme Dimension. Da braucht man auch ausnahmsweise mal, also ja gut, es wird ja uns auch immer nachgesagt, dass wir eh nichts kleinreden, sondern dass Sportjournalisten da eher auch mal dazu neigen, vielleicht die größeren Worte direkt auszupacken. Aber das ist wirklich ein Ereignis, wo man keinerlei Zurückhaltung üben muss. Das hat eine Dimension für Borussia Mönchengladbach, die einfach ihresgleichen sucht. Einfach, also es teilt einfach, weiß ich, den Verein in davor und danach. So, also das ist einfach eine, du hast es Zeitenwende genannt. Ich glaube, das trifft es sehr genau.
Ja, und ich glaube, da darf man auch ruhig tatsächlich diese Zäsur ansetzen, denn bis dahin war es ja tatsächlich so, dass Borussia viele, viele Jahre lang immer so nach ihrer Identität gesucht hat, nach dem, was bin ich eigentlich, hat es versucht mit großen Namen, hat es versucht mit Eigengewächsen, hat dies und das versucht, aber nie einen roten Faden gefunden. Und komischerweise ab diesem Tag, ab dieser Relegationsrettung war das dann alles da. Es war ja vorbereitet. Ich meine, die Mannschaft war da und sie ist kaum verändert worden in der Saison darauf. Aber plötzlich war da wieder Borussia-Fußball. Da wurde toll Fußball gespielt, da gab es wieder Typen, da waren Leute, die besser wurden, da waren Gladbach-Spieler plötzlich in aller Munde. Wenn man überlegt, Mike Hanke, der komplett neu erfunden wurde, Marco Reus, der sich zum Weltklasse-Spieler entwickelt hat in der Phase, was der für Spiele gemacht hat, das war ja Wahnsinn. Da kann man ja heute noch sagen, dass Marco Reus im Prinzip das geistige Pendant auf dem Platz zu Lucien Favre war, der 1:1 dieses Spiel da umgesetzt hat, mit seiner Geschwindigkeit, aber vor allem auch mit seiner Denkgeschwindigkeit, hat die anderen mitgerissen. Martin Stranze, der Prototyp eines Chefs in Mönchengladbach, da ein harter Hund, der vorher ja in Moskau halt, ja, hat man da über Martin Stranze nachgedacht, obwohl er ja...
Man war schon eher überrascht, als dass dieser Name wieder kam.
Ja, wobei er war ja tatsächlich schon in einem wichtigen Gladbach-Spiel dabei, und zwar...
Ja, er hätte auch fast Geschichte geschrieben als letzter Torschütze auf dem Bökelberg, aber Uwe Kamps hatte den Ball an den Pfosten geguckt.
Also von daher, Martin Stranzl hat vielleicht gerade auch in so einem Spiel, vielleicht ist das kein Zufall, also schon mitbekommen, was Borussia Mönchengladbach eben bedeutet. Also das sind ja so die Typen, die man dann immer als Erste im Kopf hat in der Relegation, aber auch andere, Philipp Dahms, wie gesagt, Marc-André Ter Stegen, Toni Janschke, die ganze Mannschaft hat einfach mega funktioniert und ja, von einer Saison auf die anderen war Gladbach jemand ganz anderes. Also das war, als hätte da, ja, als wäre da dieser Schmetterling aus dem Kokon rausgekommen, hätte sich plötzlich frei gemacht und flatterte dann wild durch die Gegend, flog dann von Erfolg zu Erfolg. Und wenn man sich das überlegt, aus dieser ängstlichen, ja, wirklich zaudernden und alles Mannschaft, die dann
beim... Ja, man muss ja auch sagen, über Jahre war es ja auch ganz schwer, sich zu identifizieren mit diesem Verein. Das ist ja eigentlich ein Wunder, dass es dennoch gelungen ist, so viele Fans so bei der Stange zu halten. Denn es war jetzt auch nicht 5 Jahre, die ein bisschen gurkig waren oder so. Es gab immer wieder Rückschläge. Es gab wirklich dann auch, ja, sicherlich Personal, das da unterwegs war bei Borussia Mönchengladbach, mit dem sich die Leute schwer identifizieren konnten. Es gab den Umzug ins neue Stadion, der ja auch nicht den großen Durchbruch gebracht hatte. Der war ja mit großen Hoffnungen verbunden. All das hatte sich nicht bewahrheitet. Viel Klammern natürlich dann an die Vergangenheit, aber ja auch ein schwieriges Verhältnis zur Vergangenheit deshalb, weil man ja, also es war ja eine Zeit, Ich kenne das ja aus meiner Generation, wenn man das gar nicht erlebt hat, ja, wo man auch jetzt nicht irgendwie als Fan dann mit Stolz drauf blicken kann, sondern eher irgendwie es auch fast schon eine Belastung natürlich ist, immer wieder mit diesen 70ern konfrontiert zu werden. Und das hat eben auch die Relegation und das, was danach kam, ermöglicht, dass es dazu einfach wieder auch ein gesundes Verhältnis gab.
Ja, wie gesagt, was ich eben noch ausführen wollte, war, dass man eben innerhalb eines Jahres tatsächlich von diesem St. Pauli-Spiel, wo Gladbach wirklich kaum vorhanden war, mit Selbstvertrauen, mit allem drum und dran, bis hin zu dieser Saison, wo man dann plötzlich um die Champions League mitspielte und in die Relegation, in die Playoffs der Champions League kam. Das war ja wirklich sportlich einfach eine ganz andere Dimension. Und die Qualität des Fußballs, wie gesagt, veranlagt schon in der Abstiegssaison, die dann plötzlich da war. Und dann jubelte die ganze Welt über Mönchengladbach oder die Fußballwelt zumindest, über Mönchengladbach und das Spiel, was da war, da haben sich die Leute ganz einfach die Augen gerieben und das war eben das, was Lucien Favre dann einfach auch bewegt hat. Also man kann, darum muss man Lucien Favre auch als einen Trainer in Mönchengladbach einsortieren, der wie Hennes Weisweiler einfach hier ein ganz, ganz großen Teil zur Clubgeschichte beigetragen hat, weil er einfach eine neue Borussia, die Borussia, die da war, die es gegeben hat, auf der Basis der alten DNA neu kodiert hat für die Zukunft und zukunftsfähig gemacht hat. Und das ist das, was in diesem Relegationsjahr und in dem Jahr danach passiert ist. Und auf dem, was da passiert ist, baut er jetzt alles auf.
Ja, und er ist der einzige Trainer außer Hannes Weißweiler, über den man es in dieser Form sagen kann, weil natürlich Udo Lattek all diese Erfolge gefeiert hat, aber er folgte eben direkt auf Hannes Weißweiler. Jupp Heynckes hatte wirklich gute Jahre, aber auch das ist natürlich noch im Windschatten eines Hannes Weißweiler. Und dann ging es wirklich bergab, was Bernd Kraus Mitte der 90er geschafft hat, hat sich auch nicht nachhaltig durchgesetzt, weil es folgte dann 99 der erste Abstieg. Und somit ist wirklich Lucien Favre nach Hannes Weißweiler der Trainer, der wirklich diesen unglaublichen Einfluss hatte und einfach auch etwas aus wenig etwas wirklich Neues geschaffen hat. Oder natürlich ist ja dann eigentlich fast schon eine klassische Renaissance oder in dem Fall oder eine Revolution.
Ja, genau. Also ich meine, Hans Meyer, davon sollte man nicht ganz unerwähnt lassen. Er hat natürlich damals
Er hat verhindert, dass es noch weiter runterging an einem Punkt, wo das wirklich auch die Gefahr bestand.
Genau.
Ja.
Hans Meyer hat damals zu einer Zeit, in der Gladbach wirklich Gefahr lief, Drittligist zu werden. Das darf man nicht vergessen. Man war nach dem ersten Abstieg Letzter in der zweiten Liga und er hat dann eine Mannschaft aufgebaut, die dann 2001 aufstieg und in der Bundesliga sich sofort wieder etabliert hat. Aber diese Basis, die war halt nicht da. Es ging immer wieder dann doch die Rückschläge, über die du ja eben auch gesprochen hast. Und da ist einfach Lucien Favre, genau wie Hannes Weißweiler, der einfach eine ganz andere Dimension eingeschlagen hat. Das war damals natürlich bei Meyer auch kaum möglich. Da war ja kein Geld mehr vorhanden. Der Bökelberg war da. Man hatte nicht die Basis mit dem Borussia-Park wie jetzt. Also das war schon das, was in dieser Saison 2010, 2011 passiert ist, war schon etwas absolut Außergewöhnliches. Und ich glaube, es ist ja dann später auch dieser Film gedreht worden, auf in die Champions League. Und das war ja die Exploration der ganzen Geschichte. Diese Rettung und darauf dann dieser Raketenstart. Also ja, das muss man sich erstmal ausdenken. Also ich glaube, da hätten selbst die besten Hollywood-Regisseure schon ein Problem oder würden dann sagen, nee, das ist zu kitschig.
Ja, komm, einfach abdenken. Ja, und ich sag mal, dass das große Finale, der Höhepunkt dann, die Feierlichkeiten in Bochum, das war ja wirklich, das hat, glaube ich, so auch Mike Hanke gesagt, das war ja wie eine Meisterschaft. Also das war ja so, also die Bayern haben sicherlich von den neuen Meisterschaften, die sie in Folge geholt haben, jetzt einige davon nicht so groß gefeiert oder es hat sich nicht so angefühlt. Also vielleicht sogar die meisten, wenn man jetzt, also nichts gegen Bayern-Fans, aber es ist auch verständlich, aber wahrscheinlich kann man das so sagen. Es waren ja auch wirklich enorm viele Gladbach-Fans in Bochum, um die 10.000 da, aber auch sensationelle Stimmung einfach. Die Bochum-Fans natürlich auch alles probiert, an der Schwelle zur Verlängerung ja lange gewesen, durch das frühe Eigentor von Harvard Nordfeld, bis Marco Reus dann alles klar gemacht hat mit seinem 1:1. Und dann auch große Szenen, an die man sich noch lange erinnern wird. Lucien Favre, der da in der Ecke des Stadions dem erstmal erklärt werden muss, wie die Humba, die man damals noch machte, funktioniert und wie das überhaupt funktioniert, mit den Fans zu feiern. Weiß auch Tauer Weinmann, der Fanbetreuer, da neben ihm. Und dann natürlich die Radikalrasur von Dante, der seine Matte geopfert hatte oder verwettet hatte und gesagt hat, wenn die Klasse gehalten wird, dann muss der Afro ab.
Genau, und der kam dann noch ab. Mike Hanke war natürlich federführend daran beteiligt, aber am Ende war es dann so, wie in dem Film oder in dem Buch Tod auf dem Nil, alle haben mitgemacht. Da war also die Massenrasur sozusagen in der Kabine und sagen wir mal so, Dante sah dann schon etwas verändert aus. Er war ja nun mit dieser Matte irgendwo Kult auch geworden und wirkte dann doch etwas undantig in dem. Aber es gehörte halt auch dazu. Und dann gab es ja dann auch die Rückreise im Stadion, war ja der Teufel los, im Borussia-Park. Dort war ja noch die Bühne aufgebaut von der Jahres...
12.000 Fans, glaube ich.
12.000 Fans, die Mannschaft dann auf die Bühne, wurde da gefeiert. Also das Ganze war wirklich schon eine ganz prächtige Geschichte. Und zum Glück, das muss man ja sagen, war Bochum ja nicht so weit weg von Mönchengladbach. Man war ja dann in einer Stunde ungefähr da, sodass sich das alles auch nochmal zusammengefügt hat. Die Fans aus Bochum sind dann ja auch Richtung Stadion gefahren. Also das war dann ja auf jeden Fall eine angemessene Feier der ganzen Geschichte. Und ich glaube, am Ende waren alle vor allem erschöpft, weil diese ganze Saison, so dieses ganze Zittern und Machen und Tun und am Ende zusammenhalten, zwischendurch, wie gesagt, diese ganzen politischen Debatten, die es da gab, mit auch zum Teil hin und her wirklich ganz schönen Gefechten. Ja, das war alles, was sehr aufreibend war. Und am Ende stand dann Borussia Mönchengladbach als Bundesligist da und manch einer konnte es ja kaum fassen.
Nee, es war auch, wie du es sagst, mit der Müdigkeit. Ich war dann tatsächlich spät in der Nacht noch in Mönchengladbach und ja, da war dann auch irgendwann die reine Ausgelassenheit weg, weil, glaube ich, alle erstmal das so verarbeiten mussten oder sacken lassen mussten, ganz, ganz klassisch in dem Fall. Ja, das waren wirklich auch kräftezehrende Wochen, also, oder Monate für diesen Verein. Und die Mitgliederversammlung, die du ansprachst, die gab es dann ja erst ein paar Tage später sogar.
Davor hab ich schon aufgebaut, genau.
Die auch nicht unwichtig war fürs den weiteren Verlauf.
Genau, also da waren dann fast 5.000 Leute, 4.769 sogar, und stimmten dann ab über die Initiative. Diese 4.769 haben für das bestehende Präsidium getippt, 335 gestimmt gegen das bestehende Präsidium für die Initiative um Stefan Effenberg. Und ja.
Im Kern stand ja quasi eine Satzungsänderung, die vieles hätte verändern können, aber das wurde eben sehr deutlich abgeschmettert.
Genau, und natürlich hat auch die sportliche Entwicklung dazu beigetragen. Also ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Es geht ja im Fußball am Ende immer um Erfolge und darum, dass Erfolge eben Dinge glaubhaft machen. Man hat gesehen, dass das, was Max Eberl, was Rolf Königs, was das Präsidium, was alle Borussen, man hatte dann ja Rainer Bonhoff und Hans Meyer noch mit reingeholt, was da erzählt wurde, dass das stimmte, dass eben was passierte, dass sich was entwickelt hat. Ich glaube auch, dass diese Initiative dazu beigetragen hat, dass Dinge nochmal neu überdacht worden sind. Und es war so insgesamt, ich sehe hier gerade auf der Chronikseite so ein Gesamtbild von dieser Versammlung der vollen Südseite des Stadions. Und im Hintergrund sieht man dann ein großes Plakat, auf der draufsteht, Borussia jetzt erst recht. Wir hatten damals als Rheinische Post dieses Motto für unsere Beilagenserie, die wir da hatten. Und dieses Plakat hing dann eben auch im Stadion bei der Mitgliederversammlung. Und ich glaube, dieses jetzt erst recht ist auch tatsächlich ein Motto, nachdem die Borussenmannschaft funktioniert hat, nachdem Lucien Favre gekommen war. Und man weiß halt nicht, wenn der Abstieg gekommen wäre, wie es dann auf dieser Mitgliederversammlung ausgegangen wäre. Also ne, Siege, hat Dieter Hecking immer gesagt, ersetzt gar nichts im Fußball, und so war es auch in dieser Situation.
Ja, man hätte eigentlich auf die Rückseite der jetzt erst recht Plakate noch von Spiel zu Spiel oder wir denken nur von Spiel zu Spiel schreiben können. Das war der zweite große Satz. Übrigens, interessanterweise war das die erste Redaktionskonferenz, die ich erlebt habe bei der Rheinischen Post, auf der über diese jetzt erst recht Kampagne quasi, da gab es ja dann eine Sonderbeilage auch. Dürfte die erste Rheinische Post da was gewesen sein, in der Texte von uns beiden standen. Auch interessanterweise vor 10 Jahren. Ja, und dann hing das ja auch in vielen Fenstern in Mönchengladbach, jahrelang eigentlich noch, wahrscheinlich hängen heute noch einige dieser Titelseiten da mit dem jetzt erst recht Spruch. Ja, jetzt erst recht. Und kann man sagen, das wurde dann auch danach so umgesetzt. Kannst du dich noch daran erinnern, was das für ein Sommer war 2011? Also wie quasi dieser Übergang vom Anderthalbligisten zu Borussia Barcelona eingeleitet wurde?
Ja, es war natürlich erstmal war Pause, klar. Und dann kam Lucien Favre zurück und dann wurde gearbeitet. Also es war eigentlich alles relativ ruhig, weil ja, so gesehen ist ja nichts passiert. Gladbach war wie immer in Abstiegsangst geraten oder wie oft in den Jahren zuvor. Und es war ja, ging ja erstmal darum, wieder stabiler zu werden. Man hatte ja zuvor unter Michael Frontzeck wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen, dann der Rückfall, und es ging eigentlich jetzt darum, irgendwie Sicherheit reinzukriegen. In dem Trainingslager musste dann auch erstmal Lucien Favre sich so ein bisschen orientieren, hat sich die Mannschaft angeguckt und hat dann wirklich angefangen, nachdem er die Defensivarbeit aufgebaut hatte, jetzt die Offensive so ein bisschen aufzubauen, basierend auf Konterfußball, hatte ja eine Mannschaft, wo er dann auch so halb nicht so richtig mit zufrieden war, viele langsame Stürmer, hat sich dann ja auch in der Saison komplett nochmal gewandelt, die Mannschaft, was die Aufstellung angeht. Und ja, also es war eigentlich vergleichsweise ein unspektakulärer Sommer. gab auch nicht die großen Verpflichtungen, sondern ja, die Mannschaft war halt da, die Mannschaft war ja auch gut. Also es waren ja alle wesentlichen Helden jener Zeit da. Ich schaue gerade.
Ja, im Prinzip ist ja diese Kernmannschaft der Relegation, da ist dann Patrick Herrmann irgendwann reingerutscht für Idrissou und das war's, ne? Das ist das, was sich getan hat.
Genau, also wer gekommen ist,
Oskar Wendt.
Oskar Wendt kam, ja. Er ist dann
Yuki Otsu.
Yuki Otsu, Tolga Cigerci, Joshua King war ja damals auch eine große Nummer, hat aber.
Sagen wir es mal so, dieser Transfersommer, es gab nicht so viel zu tun, weil es keine großen Abgänge gab, aber es war einer der unspektakulären.
Genau, und das spricht ja dafür, dass die Mannschaft im Wesentlichen einfach richtig gut schon war. Und das hatte sie ja eigentlich auch im zweiten Teil der Rückrunde schon gezeigt. Und Favre hat dann einfach, ja, ich würde mal sagen, er hat einfach das wirklich wie aus so einer Saftpresse alles rausgepresst, was in dieser Mannschaft drinsteckte. Hat alles wirklich automatisiert, so dass jeder wirklich wusste, was er zu tun hat, wie der andere funktioniert. Mike Hanke sagt das immer, wenn er sich ein bisschen zurückfallen lassen, ist Patrick Herrmann dann nach vorne in die Tiefe. Also es war gab ganz klare Vorgaben, wer was macht, wenn der andere dies und das macht. Und das hat diese Mannschaft dann einfach so stark gemacht und natürlich dann 1-0 bei Bayern zu gewinnen. Der zweite Sieg überhaupt beim FC Bayern, wo man dann sagen konnte, ja, und irgendwie hat es dann geflügelt.
Das ist tatsächlich so, man könnte jetzt ja einfach die Geschichte weitererzählen bis in die Gegenwart. Es ist ja eine Abfolge von Ereignissen, die man noch sehr präsent vor Augen hat. Aber ich würde sagen, wir können ja einfach nächstes Jahr dann die Borussia-Barcelona-Spezialfolge machen, wie Borussia zurückkehrte in den Europapokal nach der Relegation. Das war jetzt der Ritt von der Frontseck-Entlassung, der Übernahme Lucien Favres von Platz 18 in die Relegation und in der Bundesliga bleibend. Unser Rückblick also auf die Ereignisse, die jetzt ziemlich genau 10 Jahre her sind.
Ja, und glaube ich, unvergessen bleiben werden für die Fans, aber auch für den Club Borussia Mönchengladbach, weil es einfach eine Zeit war, in der die für diesen Verein wirklich nochmal wirklich eine prägende Zeit war.
So kann man es sagen. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Es war unsere Sonderfolge in dieser Woche außerhalb des Montagsrhythmus. Und die Gegenwart ist ja auch spannend genug und das etwas Nostalgie, so kann man es ja fast schon nennen. Aber es ist ja auch schön, wenn Nostalgie wirklich noch eine Bedeutung hat für die Gegenwart. Das ist in dem Fall ja auf jeden Fall gegeben.
So ist es. Und deswegen kann man heute auch wieder mit Fug und Recht sagen, wenn Gladbachs Spiel anstehen, mit sportverbundenem Vergnügen.
So ist es. Es war lange nicht so, aber damals fing es an. In dem Sinne, macht's gut, bis bald und tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de